Eurodance, Soundtrack der 90er.
Es war der Soundtrack der Großraumdiskos und Jahrmärkte, vielleicht sogar eines ganzen Jahrzehnts. So prägend der Eurodance für seine Zeit war, so schlecht war sein Ruf. Kinder- und Kirmes-Techno wurde die Musik abwertend gerne mal genannt. Dichotom, zu Recht?
Naja, insofern, als sich Eurodance große Popularität erfreute und ein breites Publikum erreichte und natürlich auch ziemlich vordergründig auftrat, was das Soundgewand anging. Also es waren sehr knallige Sounds, sehr grell, sehr bunt. Und insofern passt das schon mit dem Kirmes einigermaßen.
Sie sind Musikwissenschaftler und haben vor Jahren mal den Versuch unternommen, das Genre Eurodance genauer zu greifen. Hat das vor Ihnen einfach noch keiner gemacht?
Na, zumindest nicht aus wissenschaftlicher Perspektive. Also sicher gibt es hier und da immer mal so kleine Referenzen auf die Stilistik, aber es hatte sich bis dahin zumindest noch niemand enger damit auseinandergesetzt.
Wieso haben Sie das denn gemacht?
Tatsächlich bin ich selber durch Eurodance ein bisschen geprägt worden. Also das waren ja die frühen 90er und das war die Zeit, in der ich junger Teenager war. Und auch ich habe natürlich zu der Zeit Radio gehört und Musikfernsehen gesehen. Und dann war Eurodance eben omnipräsent.
Es gab keinen Weg vorbei. Dann lassen Sie uns doch mal auf die Anfänge schauen. Vielerorts wird dieses Jahr 30 Jahre Eurodance gefeiert. Es gab große Dokumentationen, auch große Partys dazu. Sie sehen das ja ein bisschen anders. Also der Startschuss, den viele jetzt gerade geben, ist Mr. Vain. Das war 1993 ein großer Hit. Aber Sie sagen in Ihrem Text, nein, Moment mal, der Anfang, der liegt eigentlich noch weiter zurück. Wo sehen Sie denn den Anfangspunkt des Eurodance?
Naja, also wenn man ganz weit zurückgeht, könnte man sagen, man muss sich eigentlich zurückorientieren bis zur Disco-Musik der 1970er Jahre, die ja eigentlich bekanntlich mehr so funky daherkam, ein bisschen leichter, ein bisschen beschwingter, aber letztendlich trotzdem eine Tanzmusik war. Und da bewegen wir uns jetzt sozusagen geografisch in den USA vor allem, New York. Und dann gab es aber tatsächlich in Europa Produzenten wie zum Beispiel Giorgio Moroder, der ja in München tätig war. Und der hat dann auch schon Mitte der 70er angefangen, so eine Art europäische Variante der Disco-Musik zu erschaffen.
Das war dann vor allen Dingen dieser Italo-Disco-Sound, oder?
Genau, das ging so in Richtung Italo-Disco-Sound, aber eben eigentlich von Deutschland aus. Und er hatte 1975 einen großen Hit mit Love to Love You Baby, mit Donna Summers, den kennt man. Das war noch nicht so richtig das, was dann später zu diesem Euro-Disco-Italo-Disco-Sound führte, sondern 1977 gab es einen Track, der hieß I Feel Love. Und der macht schon ziemlich deutlich, wohin die Reise geht. Na, also man hört schon diesen stampfenden Techno-Beat, der sich andeutet. Es ist sehr synthetisch gehalten. Man hört keine funky E-Gitarren oder so, wie man sie aus dem Disco kennt, und auch keine Bläsersätze, sondern es ist wirklich reine Synthesizer-Musik mit einem durchgehenden, stampfenden Beat. Mhm.
Und die sind für Synthesizer damals so typischen Wiederholungen, ne? Also das ist ja dann
genau, sehr repetitiv. Eben.
Jetzt kommt ja zeitgleich mit diesem Eurodance-Sound auch in Europa der Techno-Sound, der dann vielleicht mehr in Underground-Clubs eine Rolle spielt. Und es wird gerappt im Eurodance. Ist das so die musikalische Tradition, über die wir hier sprechen, oder reiht sich das wirklich einfach an die Entwicklung der Disco-Musik ganz allgemein?
Genau, also Ende der 80er Jahre war die Musik sozusagen noch nicht so separiert in einzelne Stilistiken, sondern es gab, wenn man so will, einen großen Brei an Popmusik, die sozusagen elektronische Elemente aufgenommen hat, die immer elektronischer wurde, immer mehr diesen stampfenden Techno-Beat übernommen hat. Und dann kamen eben noch die Einflüsse aus dem Hip-Hop dazu. Und das war so eine Melange, für die man damals keinen richtigen Begriff hatte. Also es gibt da ganz viele Bezeichnungen, angefangen von Eurodisco über Eurobeat, über Dancefloor. Und dann gab es den Begriff des Hip-House. Und dann gab es den großen Überbegriff des Rave. Und dann bewegen wir uns sozusagen an der Schwelle zu den 90er Jahren und plötzlich gibt es so die ersten Chart-Hits, die aus diesem Rave, aus diesem Dance-Floor-Kontext so wirklich international greifen. Und da ist eigentlich das allererste Technotronic, eine belgische Formation, mit dem Hit Pump Up the Jam, der 1989 rauskam, also sozusagen zur Wendezeit. Daran sieht man, es war eigentlich kurz vor der Wende, als diese Art von Sound sich dann gewissermaßen Bahn brach. Und dann mit der Wendezeit kamen dann in schneller Folge sehr viele ähnliche Hits zum Tragen. Und aus deutscher Perspektive ist vor allem die Formation Snap zu nennen, die dann 1990 einen wirklich Mega-Hit hatte mit The Power. Und das war dann sogar in Amerika wirklich in den vorderen Chartplätzen, also wurde dann wirklich ein internationaler Hit.
Mit Snap werden wir uns noch in dieser Reihe beschäftigen, aber was sind denn die musikalischen und auch die inhaltlichen Kriterien, anhand derer man sagen kann, dieser Song, das ist ganz klar Eurodance?
Ja, also die Breitenwirksamkeit erzielt Eurodance durch eine klar nachvollziehbare musikalische Struktur, die wirklich einen großen Wiedererkennungswert hat. Also wenn man sozusagen die rhythmische Ebene betrachtet, dann ist das ein ganz simpler Viervierteltakt, ein Tempo zwischen 120 und 150 Beats per Minute. Und jedes Viertel wird sozusagen betont, es gibt eine durchlaufende Bassdrum, die gleichmäßig vor sich hin pumpt. Und auf dem zweiten und der vierten Zählzeit hört man so im Hintergrund die Snare Drum, die sozusagen das so ein bisschen tanzbarer macht. Und dann gibt es eine ganz abgespeckte, sehr minimalistische, synkopierte Bassline, die besteht aus 3 bis maximal 5 Tönen und die bildet eben die Grundlage für eine einfache harmonische Kadenz mit Tonika, Subdominante, Dominante, wenn man es jetzt mal technisch ausdrückt. Also wirklich die simpelste Struktur, die man in einem Song haben kann. Und darüber gibt es eine Melodie und die ist in der Regel viertaktig, sogenannte Hookline, ne? Das ist ja ein bekannter Begriff, das heißt, die verfängt sofort im Gehör. Und diese Hookline ist halt vokal gestaltet. Ne? Dann eben in der Regel eine Dame, die sozusagen den Refrain singt. Und die Strophe wird gerappt von einer Männerstimme. Das ist die musikalische Grundstruktur. Und was die Instrumentierung angeht, die ist eben ausschließlich elektronisch. Ne? Also man hat, wie gesagt, kaum noch Samples, sondern man arbeitet mit Synthesizern, mit Drum Machines oder generiert in den 90er Jahren das dann auch am Computer. Dieses Verspielte, was man sozusagen von der elektronischen Tanzmusik aus den 80er Jahren noch kannte, das Verspielte, das Experimentelle, tritt sozusagen zurück und es tritt eine klare Songstruktur in den Vordergrund, wie man sie eben auch aus der Popmusik der 80er und 90er Jahre kennt. Nur eben jetzt mit einem Techno-Ambiente, wenn man so will.
Und entstanden sind Songs, die sich, man kann das gar nicht anders sagen, in das kulturelle Gedächtnis eingebrannt haben. Welchen Einfluss hat denn das Genre aus Ihrer Sicht bis heute?
Na, das Besondere war sicher, dass mit diesem Eurodance die elektronische Tanzmusik oder Techno oder wie auch immer man es nennen möchte, zum ersten Mal ein Gesicht bekommen hat. Ne? Also man hat zum ersten Mal Formationen, die man auch visuell betrachten konnte, wo es Frontleute gab, also eine Sängerin, einen Rapper, die man auch in einem Video betrachten konnte. Ne? Die traten eben auf, wie man das von Pop-Acts kennt, ne? Mit aufwendig produzierten Videos etc., und konnten auch dementsprechend gut vermarktet werden. Und das war eben vorher der elektronischen Tanzmusik in der Form nicht gegeben. Und deshalb war es bis dahin eher so eine Geschichte des Untergrunds, der Kennerschaft von einigen wenigen. Und jetzt plötzlich wurde das sozusagen breitenwirksam anschlussfähig für die Medien, für auch ganz junge Menschen eben.
Jetzt haben wir eben gesagt, die Genres, mit denen Eurodance verwandt ist, Techno, Hip-Hop, die sind ja bis heute noch aktuell und die haben sich im Verlauf der Jahrzehnte auch weiterentwickelt. Warum war das denn mit dem Eurodance anders? Da war ja irgendwann Schluss.
Ja, man kann wirklich sagen, es ist ein bisschen ein Phänomen der 90er geblieben, ne, was sich ja auch daran spiegelt, dass wenn man heute diese Retro-Partys hat, die sich mit den 90er Jahren auseinandersetzen, dann wird eben vorrangig dieser Eurodance gespielt. Und alles, was dann später musikhistorisch kommt, ist dann nicht mehr so Eurodance-lastig. Aber das täuscht auch ein bisschen, weil letztendlich ist die Musik der Gegenwart eigentlich schon eine Art von Fortführung von Eurodance. Also auch die gegenwärtige Popmusik ist fast ausschließlich am Computer generiert, ist synthetisch erzeugt. Man hat eine Sängerin, die den Refrain singt und man hat nicht selten Rapper, die dann die Strophe darbieten. Es ist nur manchmal ein bisschen mehr wieder R&B-lastiger, die Hip-Hop-Einflüsse kommen ein bisschen deutlicher hier und da hervor. Aber grundsätzlich ist das jetzt nicht was völlig anderes, was man heute in den Charts hat, sondern was vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist, ist dieser sehr stampfende Beat, der doch eher mit Zentraleuropa assoziiert wird. Und der ist sozusagen wieder einem etwas aufgebrocheneren Rhythmus gewichen, der dann eher so an Soul, R&B, Funk, solche Geschichten andockt.
Eine kleine Geschichte des Eurodance und erzählt hat sie mir Nico Thom, Musikwissenschaftler aus Bremen. Herr Thom, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.